Willkommen zum Podcast der Wasserzeitung. Mein Name ist Klaus Arbeit. Was war das wieder für ein Sommer? Gerade als wir im Juli so richtig in Ferienstimmung kommen wollten, da regnete es und regnete und regnete weiter und wollte gar nicht mehr aufhören zu regnen. Teilweise regnete es in Ostdeutschland so sehr, dass es zum Problem wurde. Zum Beispiel für all diejenigen Abwasserentsorger, die über Mischkanäle entsorgen, also Schmutzwasser aus Haushalten und Gewerbe mit Niederschlagswasser gemeinsam zur Kläranlage transportieren. Gewaltige Starkregenmengen fokussiert auf eine kleine Fläche. Das treibt eine Kanalisation schon mal an den Rand ihrer Belastbarkeit. Was also tun mit all dem Regen im Kanal? Darauf schauen wir gleich auch mit Hilfe der Referentin für urbane Räume im Klimawandel an der TU Berlin, Dr. Ingenieur Grit Bürgo, und zwar aus städtebaulicher Sicht.
Ich glaube, ein erster Schritt ist tatsächlich, sich über das Wasser Gedanken zu machen. Und ich glaube, wenn man da nicht von Anfang an so eine Trennsysteme mitdenkt, kann man sich auf die falsche Spur begeben und das wird dann nicht zukunftsfähig sein.
So viel von der Fachfrau für den Moment, gleich mehr von Dr. Bürgo. Erst einmal soll uns die Frage umtreiben, warum Starkregen für die Abwasserwirtschaft denn überhaupt so ein Problem ist. Kann man die Kanäle nicht einfach größer bauen? Ganz so einfach ist es nicht. Der Reihe nach. Zu unserem Thema traf ich Silvio Graf, den technischen Leiter des WAV Elsterwerda. Wann versetzen ihn Wettervorhersagen in Alarmstimmung? Macht den Fachmann das Schlagwort Starkregen im Wetterbericht automatisch nervös?
Nur bedingt. Wir haben ja den Vorteil hier bei uns im Verbandsgebiet, dass wir ein Trennsystem haben. Also das Regenwasser wird separat vom Schmutzwasser abgeleitet und nicht über die Kläranlagen geführt. So haben wir damit weniger Probleme, haben natürlich trotzdem die Probleme im gewissen Maße, weil wir ja über die flächige Ausbreitung hier im Verbandsgebiet ein riesengroßes Einzugsgebiet haben. Das Kanalnetz, die ganzen Schachtabdeckungen und so, da kommt ja genügend Wasser, hauptsächlich dann durch den Regen natürlich rein, als dann sogenanntes Fremdwasser bei uns, was wir ja trotzdem auf der Kläranlage merken. Oder halt der ein oder andere, der halt seine Dachrinnen woanders hinleitet, als sie eigentlich sollten.
Was passiert mit dem Regenwasser in diesem Trennsystem dann bei Ihnen? Wo wird das hingeleitet?
Das Regenwasser wird über separate Kanäle abgeleitet. Ein Hauptkanal sehen wir auch hier bei uns an der Kläranlage vorbei. Wird dann direkt in die Vorflut hier in die Schwarze Elster geleitet oder halt in anderen Stationen in bestimmte Gräben, die dann irgendwo auch in die Schwarze Elster münden.
Also Sie stabilisieren ein kleines Flüsschen, das ja auch gelegentlich mal darunter leidet, wenn es wie heute zum Beispiel gerade wieder knapp 30 Grad sind und sogar trocken fällt in manchen Bereichen. Sie haben das Trennsystem, viele andere Brandenburger Städte beneiden Sie darum. Die haben nämlich Mischkanäle, haben nicht überall Aquastop-Gullideckel, sondern die laufen richtig die Kläranlagen voll. Was ist daran das Problem? Mal abgesehen davon, dass, und wir schreiben das ja auch gelegentlich in der Wasserzeitung, Regen natürlich nicht gewaschen werden muss.
Das ist richtig, Regen braucht nicht gewaschen werden, aber Regen wäscht den Kanal. Gerade bei den Mischsystemen haben wir ja größere Kanäle, weil die ja für mehr Menge ausgelegt sind. Und in Trockenzeiten plätschert halt so ein Rinnsal in dem Riesenkanal dann unten lang. Und bei Regenzeiten spült es natürlich in größeren Mengen das Ganze, die Ablagerung und auch das normale Abwasser mit vor sich her, kommt zur Kläranlage, belastet die und belastet die stark oder überlastet sie sogar teilweise, weil ich halt viel Menge in kurzer Zeit behandeln muss. Also die hydraulische Belastung ist sehr hoch und durch diese abgelagerten Stoffe, was ja nicht mehr organischer Herkunft ist, sondern dann auch schon vergammelte, verfaulte Stücken, die landen natürlich auch in der Kläranlage und belasten die Biologie.
Wir reden jetzt natürlich nicht von so einem kleinen Dieselregen, der da mal ein kleines Rinnsal also irgendwie verstärkt, schon, sondern von Starkregenereignissen. Die erste Installation, die damit zurechtkommen muss, sind ja Ihre Pumpstationen dann im System, beziehungsweise bei den Versorgern, wo es eben Mischkanäle gibt. Geraten die dabei schon an ihre Grenzen?
Also bei uns, wenn jetzt so eine Regenfront kommt, merkt man es an ein paar Pumpwerken, die halt knapp ausgelegt sind, wenn dann doch über den Fremdwasseranteil, über die Schächte oder ähnliches, mehr Wasser kommt, die melden sich dann, dass sie so einen Überstau haben, schaffen es aber trotzdem noch abzupumpen. Es dauert dann halt eine gewisse Zeit, bis die Pumpen das alles wieder abgearbeitet haben, aber es funktioniert.
Trotzdem, es kommt dieses verdünnte Abwasser auf der Kläranlage an. Wir haben eine mechanische Reinigung, eine chemische, eine biologische. Welche dieser Klärstufen hat mit dem Regen am meisten Probleme?
Am ehesten die biologische. Mhm. Weil ich verdünne das ja alles. Wie gesagt, ich muss das Meer, was ja eigentlich weniger ist an Fracht, muss ich halt in kürzerer Zeit behandeln. Und damit belaste ich die Biologie in dem Fall, weil ich sie ja quasi einer Schockbehandlung unterziehen muss. Mhm. So schnell, die haben sich ja an ein bestimmtes Prozedere adaptiert hier auf den jeweiligen Anlagen. Und sobald die eine gravierende und kurze Änderung kriegen, wissen die gar nicht, was los ist. Mhm. Und dann müssen die sich erstmal wieder anpassen und haben halt zu tun, mit dem vielen Wasser umzugehen.
In welcher Art und Weise können Sie eingreifen in solchen Extremsituationen? Können Sie da bestimmte Regelungen anwenden, um dann doch die negativen Effekte zu minimieren?
Also der erste Eingriffspunkt in dem Fall ist, dass wir den Zulauf der Kläranlage versuchen zu reduzieren. Das heißt, indem wir den Kanal, der vorgeschaltet ist, der zum Glück hier relativ groß ist, als Stau noch nutzen können, sodass wir halt nicht das ganze Wasser unkontrolliert über die Anlage führen, sondern doch ein bisschen reduziert und gedrosselt, sodass wir die Anlage nicht überlasten. Wir belasten sie trotzdem, aber halt nicht über. Und das wäre der erste Punkt. Und zum anderen müssen wir dann sehen, wie wir in der biologischen Reinigung gucken, entsprechend den Bakterien ein bisschen Unterstützung bieten, indem wir mehr Sauerstoff zuführen oder andere Technologien nutzen, um halt diese Abbauleistung oder die Abbauzeit halt zu verbessern.
Solche Anlagen laufen ja heutzutage in der Regel automatisch, sowohl Kläranlage als auch Wasserwerke. Mhm. Bei solchen Extremereignissen muss dann jemand trotzdem, sagen wir mal, im Anführungszeichen im Führerstand sitzen, um genau zu beobachten, was da passiert, um eben die Reinigungsqualität am Ende der Kläranlage zu gewährleisten?
Also im ersten Schritt nicht. Wir haben ja alles überwacht und auch mit Störmeldung über die Bereitschaft abgesichert. Wenn da jetzt außergewöhnliche Ereignisse passieren und da entsprechend was passiert, was wir nicht haben wollen oder was halt nicht voraussehbar war in dem Ausmaß, dann müssen wir über die Bereitschaft, die dann die entsprechende Meldung kriegt, eingreifen. Dann fährt jemand hierher und stimmt sich da mit den entsprechenden Verantwortlichen ab, ob notwendige zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind oder nicht. Ansonsten lassen wir es einfach so erstmal laufen.
Sie haben gesagt, Sie sind in der glücklichen Lage, ein Trennsystem zu haben, müssen dann trotzdem unter Umständen die Kanäle als Stauraum nutzen. Jetzt stelle ich mir vor, wenn ich einen Mischkanal habe und der läuft schon an eigenen Stellen über, dann wird es ja schon mal an der Stelle schwierig zu sagen, naja, wir drosseln am Eingang der Kläranlage, weil hinten der Kanal ist einfach schon voll und wir wollen natürlich nicht, dass sich das Abwasser im öffentlichen Straßenbereich ergießt.
Das ist richtig.
Was tun die Kollegen?
Die Kollegen sicherlich, die solche Anlagen haben und betreiben müssen, die haben, denke ich mal, auch schon in der Bauzeit oder auch danach vorgesorgt, indem bestimmte Abschlagsbauwerke geschaffen wurden, wo halt ein Teil Regenwasser schon im Vorfeld zur Kläranlage abgeschlagen wird in einen extra Kanal oder an der Kläranlage vorbei. Oder die haben, wie wir es ja auch hier im vorsorglichen Fall haben, Stauraum geschaffen, dass man wirklich auch so viel Regenwasser einstauen kann, um das dann halt gezielt der Kläranlage zuzuführen, um die nicht zu überlasten oder sogar extra Regenwasser nach den Abschlägen, halt Pumpwerke sogar, die dann weiter fördern.
So eine Kläranlage ist ja sozusagen ein offenes System. Man sieht das ja auch auf Bildern von oben, von Drohnenaufnahmen gerne mal. Ist das eigentlich ein Problem, wenn dann doch die Klärbecken natürlich auch noch direkt von oben versorgt werden?
Die kriegen durch die großen Oberflächen oder durch die großen Bauwerksdimensionen, kriegen die natürlich auch einen Anteil Wasser direkt ab. Der ist aber dann anteilig zu vernachlässigen.
Ins Gar zu drücken.
Genau.
Was kann ein Wasserversorger, ein Abwasserentsorger heutzutage tun bei der Bauplanung, bei der Planung neuer Kanäle, bei der Erneuerung? Worauf muss man da sein Augenmerk legen, um gerade an der Stelle eben vorzusorgen, dass möglichst wenig Regenwasser eingetragen wird? Ich hatte schon eingangs erwähnt, dass es ja diese Aquastoppsysteme gibt, die eingebaut werden an Stellen, die dann drohen, auch mal überzulaufen oder wo das Wasser in aller Regel, man weiß das ja aus Erfahrungswerten, dann gerne mal sich staut.
Wenn man wirklich komplett neu baut, dann sind die Planer gefragt, da mitzuwirken in ihrer Erfahrung und mit ihrem Wissensstand, dass man da aufgrund der geografischen Lage passend Vorsorge schafft, die Kanäle entsprechend dimensioniert, Stauraumräume schaffen oder halt auch im Endeffekt dann bei Trennsystemen entsprechende Ableiter bringen.
Also Trennsystem sollte erstmal die Basis
das
natürlich
sein. Das
wäre
zu empfehlen, natürlich. Ja. Wo es nicht geht, dann muss ich halt baulich sehen, wie ich es durch Abschläge oder Pumpwerke oder Ähnliches so hinkriege, dass ich halt meine Anlage nicht überlaste. Wo ich nach- oder umrüsten muss, da ist es dann immer punktuell nur.
Nichtsdestotrotz kann ja im Prinzip jeder auch etwas dazu beitragen. Sie hatten auch schon einen frevelhaften Fall angesprochen, dass natürlich auch von Regenrinnen gelegentlich mal eingeleitet wird in den Kanal. Da nebeln wir ja dann gerne mal die Kanäle aus, um zu sehen, wo sind da diejenigen, die diese Ordnungswidrigkeiten begehen. Mit welchen Argumenten ist Herr Graf außerhalb der Dienstzeit unterwegs, wenn er mit Kumpels, Freunden, Bekannten, Familie das spricht? Sag, mein Gott, die paar Tropfen, die kriegt er doch auf die Reihe. Nee, das ist es eben nicht, ne?
Also das Beste wäre natürlich, wenn sich alle irgendwo eine Regentonne, Zisterne oder ähnliches mit aufs Grundstück stellen oder, wenn es halt nicht geht, irgendwo ein kleines Behältnis, wo man so viel wie möglich Regen auffangen kann und dann halt für seinen Garten, für die Blumen, für was auch immer benutzt, ist natürlich besser, als wenn es irgendwo freiweg in die Kanalisation geleitet wird und dann halt uns die Probleme auf der Anlage macht.
Silvio Graf, technischer Leiter des WAV Elsterwerda, ihm für seine Auskünfte herzlichen Dank. Niederschlagswasser ist in Zeiten extremer Wetterbedingungen eine unverzichtbare Ressource geworden, im Kleinen, also auf unseren Privatgrundstücken, wie im Großen, in den Städten und Kommunen, kann und muss jeder Tropfen sinnvoll verwendet oder zumindest vor Ort versickert werden. Was aus städtebaulicher Sicht beachtet werden muss, erklärte uns die Referentin Dr. Ingenieur Grit Birgu von der TU Berlin.
Zum Ersten, dass man erstmal, wenn man wirklich neu baut, wirklich anders denkt, wirklich Kreislaufkonzepte denkt und gerade beim Wasser eben auch an eben die Trennung von Grauwasser und Schwarzwasser denkt, weil Grauwasser ist ja der größte Strom im Haushalt. Das macht 70% des Abwassers aus. Wir haben hier in Berlin, Referenzsysteme, die sehr gut zeigen, dass das Ganze, wenn man das sozusagen von Anfang an mitdenkt, diese Trennung, dass es wirtschaftlich ist, dass wir sozusagen Beitrag bringen, um der Wasserkrise zu begegnen. Es ist auch ökonomisch, weil wir sozusagen dann eben auch Trinkwasserkosten sparen. Und wenn man dazu noch Energierecycling mitdenkt, also sprich Wärmerückgewinnung, wird es nochmal günstiger. Zum Zweiten, wenn man jetzt an den Bestand denkt, glaube ich, kann man sehr gut anfangen, Regenwasser wirklich gezielt zu sammeln. Da gibt es ja auch in Berlin Beispielprojekte, die relativ niederschwellig sind, wo man beispielsweise diese Regentonnen an die Häuser andockt. Das ist nicht teuer, diese sogenannten Wassertankstellen. Und wenn man das schon mal macht und sozusagen das dann für die Gartenbewässerung oder auch Baumbewässerung der Straßenbäume nutzt, dann ist es auch schon mal super. Also man würde das sozusagen dann wirklich in so ein Gesamtkonzept einbinden, in eine Stadtgestaltung, die eben grün aktiv mit einbindet und natürlich das Wasser, weil wir brauchen das Wasser, um auch grün zu haben und damit eben auch eine Temperierung dann der Städte anders gestalten kann.
Und apropos Wasser für die Natur, da ist Frau Dr. Birgu auch im Skandinavienurlaub auf eine richtig prima Idee gestoßen.
Ich bin ja jetzt gerade in Schweden. Es gibt zum Beispiel das Konzept der sogenannten Kurzumtriebsplantagen. Das sind sozusagen schnell wachsende Weichhölzer. Die werden hier in Schweden auch an Klärwerke angedockt. Also dass man wirklich im Prinzip an so einen unterirdischen Stauraum ein natürliches, naturbasiertes System anschließt. Das lässt sich auch relativ einfach umsetzen. Das dauert auch nicht lange. Das ist ja eine Landschaftsbaumaßnahme. Und dann hat man eben den gleichen Effekt, wie ich den auch vorher schon mit den konstruierten Schilfgebieten beschrieben habe oder Feuchtgebieten, Minimooren, die dann die Nährstoffe eben wirklich auch aufnehmen. Mit den Pflanzen haben wir dann nochmal den Vorteil, wenn man gezielt eben diese Weichhölzer einsetzt, dass die auch entgiften, also dass sie sozusagen so eine phytoremediative Wirkung haben, sodass man also auch dieses Gefahrenpotenzial in gewisser Weise auch in den Griff bekommt. Und gleichzeitig hat man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eine neue Form der Landwirtschaft, also die eben wirklich mit Energieholzproduktion als Beispiel einhergeht. Ja.
Dr. Ingenieur Grit Birgu, vielen Dank, der Referentin für urbane Räume im Klimawandel an der TU Berlin. Mehr zum Thema gibt es online im Wassermagazin auf www.wasserzeitung.info. Dort finden Sie auch diverse Online-Kundenmagazine, sprich E-Paper unserer Herausgeber. Und wenn Sie gerade auf der Suche nach einem neuen Job in der Wasserwirtschaft sind, dann halten wir auch dafür einige Stellen in der Wasserjobbörse parat. Für mehr Infos rund ums Wasser folgen Sie gerne unseren Kanälen auf Instagram. So viel für dieses Mal. Einen angenehmen Herbst wünscht Ihnen Klaus Arbeit.